Wir wollen gemeinsam den Predigtext lesen für heute aus Hesekiel 36, die Verse 26 bis 28 und aus Matthäus 22, die Verse 37 bis 40. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Gott, allmächtiger Vater, gemeinsam stehen wir vor dir und genießen Gemeinde. Wir genießen es, dass wir zusammenkommen dürfen. Wir dürfen daraus Kraft schöpfen und wir wollen dich über alles loben und danken dir, dass wir nicht alleine unterwegs sein müssen, sondern das hier in Gemeinschaft tun dürfen. Und wir befehlen dir diesen Gottesdienst an, die Musik, die Predigt, alles nimmt es unseren Lobpreis. Und wir wollen dich in die Mitte stellen, ganz bewusst. Vielen Dank dafür, dass wir das hier in Frieden und gemeinsam feiern dürfen. Und ich befehle dir auch die Kindergottesdienstgruppen an aus unserem Haus. Ich befehle dir die Mitarbeiter an, die heute aktiv sind. Rüste sie aus. Und wir wollen dir auch bewusst jedes Kind geben, das heute hier rein durch die Türen gekommen ist. Und dass du es segnest und dass es dich erkennen darf. Wollen dir das anbefehlen. Danke, dass wir auch dort gemeinsam feiern dürfen, dass sich da Mitarbeiter jede Woche da reingeben und den Kids dein Wort weitergeben. Danke für diese Gemeinde, danke für alles, was laufen darf und verbind du dich mit allem. Wir wollen dich durch alles loben, ob wir uns körperlich aktiv irgendwie begeben oder bewusst in dein Wort schauen, wollen dir alles geben. Danke für all die anderen Gottesdienste, die in diesem Land heute gefeiert werden, wo Gemeinde sich trifft, sei du auch da, behüte diese Gottesdienste, behüte all die Häuser, wo heute dein Wort verkündet wird. In Deutschland und auf der ganzen Welt wollen wir es dir einfach anbefehlen. Jesus, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen und auch unsere Sorgen vor dich bringen dürfen, dass du darauf achtest, dass du das hörst, wenn wir das vor dich bringen. Danke, dass du dich damit verbindest. Danke, dass du auch alles Leid siehst und dass du mit uns dabei sein möchtest. Vielen, vielen Dank dafür, dass wir dir das geben dürfen und dass du Interesse an uns hast, ganz persönlich an jedem, der hier ist, dass du, dass dir das von Interesse ist, dass du dich mit dem verbinden möchtest, wenn wir etwas vor dich bringen. Vielen Dank dafür. Wir befehlen dir diesen Gottesdienst an, wollen alles vor dich bringen und danke, dass wir in dein Wort schauen dürfen und daraus lernen dürfen. Amen.
Ganz überraschend jetzt. Ein wirklich heftiges Hoffnungsbild, so geht's los. Aber das ist es wirklich. Herztransplantation wird in diesem Text, in Hesekiel so beschrieben, ein totes, steinernes Herz wird gegen ein fleischernes, lebendiges Herz ausgetauscht. Jesus verwendet in Johannes 3 dafür das Bild von der Wieder- und Neugeburt. Jeremia spricht vom neuen Bund und dass Gott seine Gedanken und Gesetze ins Herz schreiben wird. Jesus greift es dann auf und sagt, dass sein Blut diesen neuen Bund ermöglicht. Paulus spricht im Korintherbrief von Blindheit und dass Gott wie in der Schöpfung Licht hineinspricht. Im Epheserbrief spricht er von Tod und Auferweckung. Und das alles sind starke Hoffnungsbilder, die letztlich das Gleiche aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten. Und sie beschreiben Gottes Plan für uns Menschen aus Verlorenheit, aus Lieblosigkeit und Zielverfehlungen, letztlich aus Sünde. Weil wir eben nicht Gott und Menschen von ganzem Herzen lieben, wie wir es in Matthäus gehört haben, wozu wir eigentlich gemacht wurden und wozu wir eigentlich gemacht sind. Und daran sehen wir schon, die Bibel ist voll von Bildern. Gott schenkt uns Verstehenshilfen für seine Wahrheiten. Und gleichzeitig ist bei Bildern natürlich die Herausforderung, was meint denn Gott eigentlich damit, wenn er diese Bilder verwendet? Und beide Texte, die gelesen wurden, zeigen ja bildhaftes Herz als etwas Zentrales in ganz entscheidenden Bereichen des Glaubens. In Hesekiel ist das Herz das Ziel des Erlösungshandeln Gottes und in Matthäus ist es der entscheidende Ursprung für den Auftrag von uns Menschen. Gott und Menschen sollen wir von ganzem Herzen lieben. Aber was meint Gott eigentlich, wenn er das Wort Herz verwendet? Theologen sagen oft Zentrum des Menschen. Aber was meint denn das genau und was fangen wir überhaupt damit an? Was bedeutet ein neues Herz? Und was ist mit Lieben von ganzem Herzen gemeint? Und was ist eigentlich der Unterschied zur Seele und zum Geist, die da ja auch irgendwie noch vorkommen? Und gestern Abend sind wir, also Karp, bereits ein Stück weit in diese Fragen eingestiegen. Mit dem Leitvers, der diese JK begleitet. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an, haben wir festgestellt, Gottes Sicht auf den Menschen ist eine andere wie die, die der Mensch ganz natürlich auf sich hat. Wir sehen natürlich, wenn wir nicht drüber nachdenken, das Äußerliche. Aber Gott sieht das Herz an und da will er auch uns mit reinnehmen. Sie und dich persönlich, auch mich und uns alle auch als Gemeinschaft. Es geht darum, dass wir leben mit einem Blick auf das Herz. Und heute Morgen möchten wir eben tiefer eintauchen in das, was Gott über das Herz sagt. Als JK machen wir aus dem Thema eine kleine Serie und gönnen uns heute Abend und morgen früh 2 weitere Teile. Teil 2 und 3 werden natürlich auch online gestellt, wer hier ebenfalls tiefer einsteigen möchte. Und sowohl für den Dreiteiler als auch für heute Morgen gilt, dass natürlich es so viel mehr zu sagen gäbe, weil allein, dass das Wort Herz über 1000 Mal in der Bibel vorkommt, zeigt ja, wow, die Bibel spricht viel vom Herzen und hat viel darüber zu sagen. Und heute Morgen ist eben unter die Aussage gestellt, verborgenes Leitungsorgan benötigt Herz. Was Gott über das Herz sagt, ist, benötigt Geist, ist, verborgenes Leitungsorgan benötigt Geist. Es geht also dabei ganz darum, ganz grundlegend zu verstehen, was das Herz aus Gottes Perspektive überhaupt ist, in welcher Not das Herz ist und wie Gottes Rettungsweg für das Herz aussieht. Und diesen Verstehungsprozess können wir uns heute Morgen mit so einer Art 3 Geschenken vorstellen, die wir auspacken. Und es sind keine klassischen Geschenke, sondern so Geschenke, die man auspackt. Und dann ist so eine Reaktion, vielleicht hat es der ein oder andere an Weihnachten erlebt, und was soll ich jetzt genau damit? Bei Kindern ist es so süß, völlig begeistert oft. Ich sehe Manu vor mir, völlig begeistert, reißt er das Geschenkpapier ab, dann kommt was raus und man sieht es ihm, wir verstecken das ja, aber man sieht es ihm total an. Einfach nur ein großes Fragezeichen, was mache ich denn jetzt mit diesem Geschenk? Bei dem Kindergarten-Rätselbuch war es so. Und dann haben wir ihm erklärt, was ist das Kindergarten-Rätselbuch? Und dann so, oh, wow, voll cool. Und dann kam die Freude hinterher. So ähnlich ist es bei den 3 Geschenken heute Morgen. Es geht darum, die Geschenke anzunehmen, also auszupacken und dann zu bejahen und schätzen zu lernen. Und wir steigen eben damit ein. Was ist das Herz? Und dabei tauchen wir ein, man würde sagen, in die biblische Anthropologie, also die Lehre vom Menschen. Und dabei ist zuerst mal wichtig, dass Gott einen ursprünglichen Menschen geschaffen hat, also wir sind im Paradies, und dieser Mensch war geistlich lebendig. Und Gottes Geist hat alles durchdrungen. Es gab dabei einen äußeren Menschen und einen inneren Menschen. Das ist die Zweiteilung, die die Bibel durchgängig durchzieht. Aber es ist eigentlich keine wirkliche Zweiteilung, weil die zwei bilden eine Einheit. Der Mensch ist immer äußerer Mensch, Körper und innerer Mensch zusammen. Die Bibel denkt nirgends den Menschen als nur ein Teil von beidem. Das hat sich in der griechischen Philosophie und so weiter so entwickelt. Deswegen ist der Begriff Seele auch ganz schwierig, weil das dann ja je nach Gedankengang, was für sich Stehendes ist, was den Körper verlassen kann und dann alleine schwebt und was Neues sucht und so. In der Bibel ist äußerer Mensch und innerer Mensch eine Einheit, die ist so nicht auseinander zu trennen. Und das sehen wir zum Beispiel 1. Mose 2, Vers 7, da bildete der Herr Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebende Seele. Also Äußeres und Inneres wird belebt von Gott. Und geistlicher Körper meint an der Stelle auch nicht, es ist irgendwas Schwebendes oder Immaterielles, sondern meint, es ist ein Körper, der vom Geist Gottes durchdrungen ist, der heil ist, der so ist, wie es Gott sich gedacht hat. Wenn wir hier jetzt dann weiter eintauchen, also das ist ja noch recht logisch, äußerer Mensch, geistlicher Körper, aber wenn wir jetzt in den inneren Menschen reingehen, dann wird es biblisch herausfordernder, weil die Bibel eine Menge Worte verwendet, um den inneren Menschen zu beschreiben. Und manchmal ist einfach mit einem Wort, zum Beispiel manchmal spricht die Bibel vom Herzen und meint den ganzen inneren Menschen. Manchmal werden aber auch Facetten gedacht und verschiedene Worte, vor allem im Alten Testament, kommen zahlreich hunderte Male vor. Und da gehört schon eine Fleißarbeit dazu, von der ich profitieren durfte in dieser Vorbereitung von anderen, diese Worte alles sich anzuschauen, zu überlegen, was meint Gott wo. Bei fast allen Worten ist es so, dass sie verschiedene Dinge meinen. Und wir versuchen jetzt eben, das so ein bisschen zu sortieren, um dem nachzuspüren, was meint Gott denn jetzt, wenn er vom Herzen spricht. Und prinzipiell ist ein Teil vom inneren Menschen das Herz. Und im Alten Testament wird es nur ganz, ganz selten anatomisch, biologisch verwendet. Aber daher kommt natürlich die Sprachwelt. Die Sprachwelt kommt dafür, dass natürlich auch die Menschen damals festgestellt haben, dieses Ding hier ist zentral für das Leben. Es ist zentral, dass überhaupt jemand lebt. Es ist das wichtigste Organ. Und deswegen wurde es genommen, um sozusagen das Zentrum des Menschen zu beschreiben. Und warum das Herz hier so komisch aussieht, ich weiß nicht, wie oft ihr schon mal ein Herz mit einem Gehirn drin gesehen habt, da kommen wir gleich dazu. Wir schauen uns aber vorher die anderen Teile an, auf die ein Schwerpunkt gelegt wird. Das andere hebräische Wort, wo oft vorkommt, ist Basar, und es meint, was wir schon hatten, den äußeren Menschen, den Körper, Fleisch würde man übersetzen. Und das kommt auch schon quasi früh in der Bibel vor. Fleisch ist zwar im Neuen Testament oft auch ein negativer Begriff, im Alten Testament teilweise auch, aber auch im Paradies gab es Fleisch. Das sehen wir in 1. Mose 2, wenn dann da steht und der Mensch sprach, diese ist nun Gebein von meinen Gebeinen und Fleisch von meinem Fleisch. Das ist die Erschaffung der Frau, also auch der ursprüngliche Mensch hatte Fleisch, hatte Basar, hatte einen Körper. Ist erstmal nichts Schlechtes, wird nur dann schlechter, kommen wir noch dazu. Dann wird ganz oft von Ruach gesprochen. Ruach meint erstmal Wind. In ganz vielen Stellen wird bewegte Luft beschrieben, die eine Kraft hat. Also auch einfach ganz natürlich, wenn wir jetzt rauskommen und da wackeln die Bäume, dann macht es der Wind. So wird es oft verwendet. Dann wird es sehr oft auf Gottes Ruach bezogen, also auf Gottes Geist, auf den Heiligen Geist. Und es wird aber teilweise auch auf den Menschen bezogen, dass es auch einen menschlichen Geist gibt, Ruach. Und es hat jetzt überhaupt nichts dazu mit dem Denkgeist. Wir sagen ja manchmal bei geistig, ich weiß nicht, ich komme oft durcheinander, bei geistlich, geistig und so weiter, ist absolut verwirrend. Aber es hat nichts zu tun mit diesen Denkvorgängen, sondern Geist in Bezug auf den Menschen meint Atem, also das Atmungsorgan atmet als Mensch zum Beispiel Ruach ein. Oder ein Kamel wird mal beschrieben, das Ruach einatmet. So, es meint erstmal Atem, und Atem ist quasi das körperliche Bild für Lebenskraft. Hinter Geist steckt Lebenskraft. Und diese Lebenskraft kann man biblisch positiv einsetzen oder negativ. Sie kann am Boden sein, sie kann ganz dynamisch sein. Also Geist ist die Lebenskraft im Menschen. Dann ist das nächste Wort, und da habe ich bewusst das Hebräische hingeschrieben, Nefesh, weil die Übersetzung mit Seele ist wirklich absolut schräg eigentlich. Seele ist ja entweder dieses für sich existierende Ding unseres Innerens, das ist absolut schräg, ist biblisch überhaupt nicht gemeint, oder Seele ist so die Sammlung unserer Gemütsbewegungen. Und das stimmt auch nur teilweise, weil man kann nicht sagen, die Seele, das sind die Gefühle verortet in der Bibel. Das wäre einfach nicht richtig. Das wäre viel zu kurz gedacht. Nefesh, das Wort meint erstmal körperlich Kehle, also diesen Bereich hier. Und davor wurde zur alttestamentlichen Zeit gesagt, hier, ist ja ganz logisch, kommt einmal Luft rein und Essen und Trinken. So, deswegen steht Kehle für den bedürftigen Menschen. Der Mensch, der was braucht. Der Mensch, der Dinge braucht, um überhaupt leben und überleben zu können. Und so wie wir Atem, Luft brauchen, so wie wir Essen und Trinken brauchen, so wird es dann übertragen auf den inneren Menschen, all das, wonach wir uns sehnen, wonach wir Verlangen haben, was wir meinen zu brauchen. Also nicht unbedingt das, was wir wirklich zum Überleben brauchen, so ist es körperlich gemeint, sondern innerlich ist es gemeint, all das, was wir so gerne hätten. Die Anerkennung, die wir uns wünschen, die ganze Bedürfniswelt von emotionalen und zwischenmenschlichen Bedürfnissen, könnte man hier einfügen, der bedürftige Mensch, so beschreibt es mal ein Theologe. Das ist Nefesh, kommt von Kehle, was ich alles brauche. Und dann ist ein weiteres Wort, kommt weniger oft vor. Im Alten Testament heißt es Kilia, Niere. Und die hat die Funktion von neutestamentlich, würde man sagen, Gewissen. Da wird es dann Gewissen genannt, deswegen kommt die Niere auch nur einmal bei einem Zitat im Neuen Testament vor. Das ist das Gewissen, also so dieser Teil des Menschen, der sich einschaltet und überlegt, ist es gerade gut, was ich mache oder nicht gut, der auf diese gewissen Weise die Richtigkeit oder Falschheit von unserem Leben mit begleitet. Jetzt ist es so, dass all das, man sieht es hier so ganz leicht, dieser ganze innere Mensch ist durchzogen von Gefühlen. All diese Bereiche, die hier genannt sind, all die äußern sich in Gefühlen, Emotionen und sind bemerkbar. Wir spüren ständig diese Dinge. Wir hatten es gestern Abend so, wir spüren ständig unser Inneres. Wenn wir zum Beispiel Hunger haben, meldet sich das auch in der Emotionswelt. Wir spüren das, aber auch wenn wir verletzt sind, wenn wir uns freuen, wenn wir gerne mit der Person befreundet werden, wenn wir verliebt sind, ständig meldet sich unser Inneres, wenn wir Ruhe brauchen oder meinen zu brauchen und so weiter. Ständig bemerken wir unser Inneres und zwar dadurch, dass sich das alles durch Gefühle ausdrückt. Das heißt, all diese Felder, man kann jetzt nicht sagen, immer da sind Gefühle. Und das kann man deswegen nicht sagen, weil in der Bibel all diese Bereiche des inneren Menschen, alle drücken Gefühle aus. Also Ruach fühlt, der Geist fühlt, Nefesh fühlt, da ist es ja sehr naheliegend, dass es mit Gefühlen bezogen wird, aber auch die Niere und das Herz sowieso, alle drücken sich in Gefühlen aus. Die Bibel hat auch keine klassische Lehre über Gefühle, sondern sie beschreibt einfach, dass Gefühle gefühlt werden, erlebt werden. Und der ganze innere Mensch drückt sich quasi aus, wird uns auch zugänglich durch Gefühle. Gefühle sind deswegen auch nicht an und für sich falsch, sondern eigentlich liefern sie uns vor allem Informationen. Was ist gerade in mir los? Wenn ich mich verletzt fühle, gibt mir das ja eine Information, dass mich irgendwas getroffen hat. Wenn ich das richtig anschaue, sie machen quasi den inneren Menschen zugänglich. So sind die Gefühle eingeordnet. Und jetzt ist die entscheidende Frage, was ist denn das Herz jetzt in dem Ganzen? Und das Herz ist das verborgene Leitungsorgan. Wenn man die ganzen Stellen zum biblischen Herzen meint, dann anschaut, dann stellt man ganz stark fest, dass die zentrale Aufgabe von ihrem, von deinem, von meinem Herzen ist, den Mensch zu leiten in seiner Gesamtheit, innerlich und äußerlich. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie so ein Kabinett, so ein Regierungskreis. Und da gibt's, nehmen wir jetzt mal ein sehr monarchistisches System. Da gibt's sozusagen ein Leitungsorgan, das ist ja doppeldeutig das Wort in dem Zusammenhang. Ein Chef, der entscheidet alles. Und dann gibt's verschiedene Leute, Berater, die dabei sitzen. Und so könnt ihr euch euer Innenleben vorstellen. Also in uns drin treten die verschiedenen Positionen an. Unser Basar, unser Körper hat manches reinzubringen. Dann hat unser Geist gewisse Wünsche, fühlt sich vielleicht gerade erschöpft und möchte gern, dass wir deswegen das und das machen. Unsere Bedürfnisse melden sich, unser Gewissen melden sich. Und in uns drin entsteht wie so eine Regierungsrunde. Und es wird gestritten und überlegt und abgewogen. Und das Herz ist biblisch gesehen der Ort, an dem entschieden wird, was bekommt Raum? Wem gehe ich nach? Was ist mir wirklich wichtig? Wovon bin ich überzeugt? Zu was sage ich Stopp? Und deswegen ist in der Bibel das Herz eigentlich ganz eng verwoben mit dem Gehirn in unserer Sprache. Nur das Gehirn kommt im Alten Testament überhaupt nicht vor. Das wird als inneres Organ sozusagen gar nicht gedacht, sondern all das, was wir sagen würden, das sind doch Gehirnaufgaben, so zu denken, abzuwägen, entscheiden, zu beurteilen. Das sind alles Aufgaben, die werden alle dem Herzen zugeordnet. Das Herz plant und entscheidet, hängt sein Herz da dran oder nicht. Und das Herz ist quasi das Denkende, das Abwägende, das Entscheidende, eben das Regierende in unserem Innern. Und das ist ja schon ein wichtiger Gedanke, weil in unserer Zeit ist es ja oft so anders. Das Herz wird ja beschrieben, wie jetzt Woody Allen, dieser bekannte Regisseur, mal gesagt, das Herz liebt, was es liebt und man muss tun, was das Herz tut, sinngemäß. Es ist einfach so, das Herz ist einfach willkürlich, es liebt halt, es möchte und es ist authentisch, dem nachzugehen. Es ist authentisch, deinem Herzen nachzugeben. Folge deinem Herzen und so weiter und so fort. Und dahinter steckt alles, ist eine völlige Verdrehung. Das ist nämlich im biblischen Kontext gesprochen, als würde man sagen, die Nefesh, also dieser Sitz von meinem Verlangen, was ich will, das ist das eigentlich Regierende. Und das ist völlig verdreht von dem, wie die Bibel das schildert. Das Herz ist nicht ausgeliefert. Keiner von uns hier drin ist irgendeinem Gefühl ausgeliefert. Keiner von uns hier drin muss was machen, nur weil er ein starkes Verlangen danach hat. Sondern Gott hat uns so gedacht, dass er uns mit dem Herzen sozusagen eine Leitung gegeben hat, die von uns am Innern und wir dürfen abwägen. Das heißt, es ist natürlich total verständlich in meinem eigenen Leben, bei euch, dass wir manche Dinge machen, weil wir eben das so arg wollen oder dass die Gefühle so stark sind und so. Nur es ist keine Ausrede oder keine Entschuldigung dafür, sondern biblisch gesehen leitet das Herz. Das ist die Leitung unseres inneren Menschen. Wenn ich diese Leitung verstehe, verstehe ich auch diese ganzen biblischen Aufforderungen, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ist ja klar, in dieser Regierung entscheidet das Herz, wo es lang geht. Und jetzt war das ursprünglich alles richtig, richtig gut und richtig schön, als Gott es geschaffen hat. Es war alles von Gottes Geist durchdrungen. Es war alles in heiliger Weise zusammen, der ganze Mensch. Und dann kam ein Bruch rein. Aber bevor wir uns diesen Bruch anschauen, ist das erste Geschenk, das wir auspacken mit diesem Gedanken, was ist eigentlich das Herz, ist, dass wir mal kurz stehen bleiben und sagen, wow, Gott, erstmal, wie tief ist eigentlich dein Wort? Wie tief hast du dir den Menschen ausgedacht? Und was ist es eigentlich für eine Würde, dass du uns so eine Verantwortung mitgibst? Dass wir so eine Würde bekommen, Verantwortung übernehmen ist immer auch Würde, dass du uns so eine Würde mitgibst, dass wir Verantwortung für unser Leben tragen dürfen. Ist erstmal ein Privileg und Gott hat sich das gut ausgedacht. Danke für dieses Geschenk. Und jetzt kam aber eine Not rein. Das verborgene Leitungsorgan benötigt irgendwas. Es steckt in der Not drin, die Not des Herzens. Und die Not des Herzens führt zu dem gefallenen, sündigen Mensch, weil die Sünde einzieht in den inneren Menschen. Stellvertretend in Adam und Eva und jeder von uns, der einen Hauch von Selbstreflexion hat, weiß, dass wir das jeden Tag mehrfach bestätigen. Sünde zieht ein und es entsteht eine Herrschaft der Sünde. Und dabei geht es jetzt gar nicht in erster Linie biblisch um, ob was jetzt moralisch gut oder schlecht ist. Natürlich können Menschen in dieser Welt gute Dinge tun auf moralischer Ebene. Es ist gut, ein Kinderheim aufzubauen und Kindern einen Ort zu schaffen, und es ist schlecht, ein Kind zu missbrauchen, ist jedem klar. Und es gilt auch für jeden Christ und Nicht-Christ. Aber diese umfassende Herrschaft der Sünde, die da eingezogen ist, meint, dass eine grundlegende Not, eine grundlegende Zielverfehlung ins Leben reinkommt. Wir können nämlich nicht mehr in Verbindung mit Gott sein, weil zu ihm Sünde nicht passt. Wir sterben geistlich. Wir sind geistlich tot. Der Mensch muss für sich leben. Er muss egoistisch leben. Er kann gar nicht anders. Er kann nicht für Gott leben, was die einzige Erlösung aus diesem Kreisel ist. Er kann das gut pinseln und er kann sich total aufopferungsvoll geben und er kann sein Leben für die ganze Welt investieren und bleibt im letzten Sinne doch ich-zentriert und egoistisch, weil er geistlich tot ist und nicht mehr für Gott leben kann. Und er merkt es teilweise gar nicht. Das ist das Traurige, oder? Wir merken es nicht, auch wir als Kinder Gottes merken es teilweise gar nicht, wo wir egoistisch leben. Aber viele Menschen sind ja sogar stolz drauf. Wir sind autonom, ist für viele eine positive Aussage. Biblisch gesehen ist es eine ganz, ganz traurige und schlimme Aussage, weil wir sind verloren gegangen und wir sind weg vom eigentlichen Leben. Deswegen sagt Gott auch, nach dem Sündenfall in 1. Mose 8, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und deswegen steht in Hesekiel auch, dass es ein steinernes Herz im Menschen gibt. Steinern steht für Tod, ohne Leben. Und das ist die schlimme Not, in der der Mensch steht. Und Gottes Geist, was ist eigentlich seine Rolle jetzt noch? Gottes Geist lässt noch überleben. Das ist die letzte Anteilhabe. Gottes Geist lässt noch überleben. Und in Hiob wird es beschrieben, dass wenn Gott seinen Geist zurückziehen würde, dann wäre einfach alles, auch körperlich, äußerlich, einfach alles tot. Und das nennen Theologen auch allgemeine Gnade. Gottes Geist lässt noch überlegen. Das ist der gefallene, sündige Mensch. Und es ist ja wunderbar, oder, dass wir hier so privilegiert sind, dass wir da nicht stehen bleiben müssen, sondern dass wir weitergehen dürfen. Und wenn wir weitergehen, dann schauen wir uns Gottes Herzrettungsweg an. Das wird ja so schön beschrieben in Hesekiel. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben. Und Paulus beschreibt es in 2. Korinther 1 so: Gott ist's aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt und versiegelt und in unsere Herzen als Anzahlung den Heiligen Geist gegeben hat. Das heißt, der erlöste, fleischlich-geistliche Mensch, wäre ein gutes Scrabble-Wort, der hat den Unterschied, dass Heiliger Geist eingezogen ist. Er war geistlich tot und jetzt ist er lebendig. Ihr seid vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, sagt Jesus im Johannesevangelium. Der Heilige Geist zieht ein und die Sünde, was macht die jetzt? Die bleibt. So schade, oder? Manchmal denke ich ja, Gott, hätten wir nicht überspringen können? Und Paulus sagt es ja auch, ich freue mich, wenn ich da mal bei Jesus bin, weil dann zieht die Sünde aus. 1. Korinther 15 könnt ihr dazu durchlesen. Das wird unsere Vollendung sein. Es wird so traumhaft schön sein. Aber jetzt ist es so, Heiliger Geist zieht ein und die Sünde, die bleibt. Deswegen ist in diesem so schönen Vers aus 2. Korinther steht da, dass Gott in unsere Herzen den Geist gegeben hat. Und dazwischen ist ein Wort und das heißt, als Anzahlung. Ich hätte schon gern den ganzen Betrag eigentlich lieber, aber es ist eine Anzahlung. Es ist eine Anzahlung für die Vollendung, die irgendwann kommen wird. Als Anzahlung in unsere Herzen hat er den Geist gegeben. Und daraus entsteht diese Spannung, die oft beschrieben wurde als schon jetzt und noch nicht. Wir haben eine neue Identität, wir sind Kinder Gottes, wir sind eine neue Schöpfung, das ist wer wir sind und gleichzeitig sind wir in einer sündig geistlichen, in einer sündig fleischlichen Existenz. Wir haben einen Schatz in irdenen Tongefäßen, heißt in 2. Korinther 4. Und Paulus beschreibt es auch ganz eindrücklich in Römer 6 bis 8. Er beschreibt, die Macht der Sünde ist gebrochen. Heiliger Geist und Sünde sehen hier zwar ähnlich groß aus, aber wenn sie sich im Duell gegenüberstehen würden, wäre es ungefähr so, wie wenn Elefant und eine Ameise sich begegnen. Es ist kein Kräftemessen. Es ist ein Duell, das ist völlig entschieden. Sünde hat im Vergleich zu Gottes Geist überhaupt keine Kraft. Nur Gottes Geist ist kein Diktator, der bei uns einzieht und sagt, ich mache jetzt alles selber, sondern er zieht ein, gestaltet uns um, schenkt uns wieder Leben, schenkt uns wieder geistliches Leben, sodass wir wieder in Beziehung mit Gott leben können. Ja, und sagt er, ich bin da und ich bin bereit, mit dir zu leben und deine Kraft zu sein, aber du musst nicht. Krass, oder? Es ist Gott selber, der in uns wohnt und er hat noch nicht mal den Anspruch, dass er uns dominiert, sondern er sagt, du darfst entscheiden, ob du willst oder nicht. Er ordnet sich quasi unserer Leitung, unserer Herzensleitung unter. Das heißt, die Macht der Sünde ist gebrochen. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich muss nicht mehr für mich leben, so wie ein Mensch, der Gott nicht hat. Der kann gar nicht anders. Er muss letzten Endes für sich leben, egal wie schön das äußerlich aussieht. Das ist gebrochen. Ich kann jetzt wieder mit und für Gott durch seinen Geist leben. Allerdings gilt der Einfluss der Sünde nicht. Römer 6 bis 8, wie gesagt, gut dazu nachzulesen. Der äußere Mensch bleibt gezeichnet. Es ist der hinfällige Mensch. Er zerfällt. Und je nach Lebensphase, Krankheit und Alterungsprozess merken wir ja, es zerfallen Dinge. Es nimmt ab, die Zeit läuft für jeden Menschen ab. Er ist zerbrechlich und sterblich und es bleibt. So ist der äußere Mensch gezeichnet, es bleibt dieser fleischliche Körper. Aber auch der innere Mensch ist jetzt eben von beidem geprägt. Deswegen kann unser Gewissen entweder scharfsinnig und geistdurchdrungen sein oder es kann gedämpft und ganz leise werden und keine Feinfühligkeit mehr für Gottes eigentliche Gedanken haben. Deswegen können wir unsere Lebenskraft, unseren Geist für den größten Mist einsetzen und sogar für Sünde einsetzen oder wir setzen sie für echtes Leben ein und verschreiben sie voll und ganz Gott, lieben ihn auch mit unserer ganzen Kraft. Deswegen kann unsere Nefesh Verlangen nach Gott haben, wie schreibt David mal, der ja eine besondere Geistesfülle im Alten Testament hatte, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasser, so sehnt sich meine Seele nach dir, oh mein Gott. Was für ein schönes Verlangen, oder? Wie schön sind diese Tage, wo unsere Seele dieses Verlangen hat. Aber, und da müssen wir ja nur ein bisschen ehrlich in uns reinhören, wow, es kann auch ganz schön schlimm sein, was unsere Seele so verlangt und was sie gerne hätte und was sie gerne will. Und beides ist in uns, beides ist geprägt. Deswegen kann sein, an dem einen Morgen freue ich mich total auf meine Zeit mit Gott und ich darf manchmal so Morgen erleben, wo ich sage, wow Gott, und jetzt wir beide einen Kaffee, dein Wort, wunderschön, gerne mehr davon. Aber ich kenne auch Morgen, wo ich so denke, oh nein, muss ich das auch noch machen? Ich will aber gar nicht. Und dann ist plötzlich ein ganz anderes Verlangen in mir. Und beides ist in uns drin. Das heißt, unsere Lebenskraft, unser Gewissen, unsere Nefesh, was wir brauchen, all das meldet sich jetzt wieder am Regierungstisch und sagt, übrigens, ich hätte es gern so und so. Übrigens, das wären meine Wünsche. Und das Spannende bei diesen drei Beratern ist, sie wollen immer gern Chef sein. Sie können nicht, weil sie haben quasi nicht das Recht zu entscheiden, aber sie wollen gern das Herz so stark einnullen, dass es immer mit ihnen mitgeht. Und in unserer Zeit ist wohl eine der größten Gefahren, dass sozusagen unser Verlangen, unsere Bedürfnisse zum Chef werden, dass die so eng mit dem Herzen sind, dass sie immer sagen, komm, mach das. Und wir sind so verblendet, dass wir manchmal denken, das wäre jetzt auch noch authentisch. Wir fühlen uns schlecht, weil unser Verlangen gerade von Sünde durchzogen ist. Das heißt nicht, dass wir was falsch gemacht haben, sondern das heißt nur, was in uns ist, von Sünde durchzogen ist und uns sagt am Regierungstisch, übrigens Herz, heute kein Bibellesen. Nee, gar keine Lust drauf. Lasst es. So, und dann fühlen wir uns schlecht. Wir müssen uns deswegen aber nicht schlecht fühlen, sondern das ist eben dieser fleischlich-geistliche Mensch. Gut ist es dann zu sagen, von Herzen, das ist ein falsches Verlangen und es ist schwierig, weil es zerrt an mir, so wird es biblisch beschrieben. Aber ich gehe jetzt trotzdem den guten Weg und ich nehme mir diese Zeit. Und wenn es sich dann anfühlt wie ein Marathon oder wie mit einer, ich sage es oft so, manchmal fühlt sich mein Leben an wie mit so einer Eisenkugel laufen, dann ist es gut. Dann lauft mit einer Eisenkugel vom Herzen her auf Gott ausgerichtet. Das heißt, alle drei Berater und vor allem die Sünde wollen immer unser Herz haben. Folg mir mit deinem Herzen. Und das Herz, das lebt jetzt natürlich wieder, weil Geist Gottes eingezogen ist. Und es hat jetzt eben die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Entweder ich folge der Sünde in mir und wie sie sich in meinem Innenleben äußert, oder ich folge eben dem Geist in mir. Und der Geist, Gottes Geist in mir, der Heilige Geist, setzt sich an diesen Regierungstisch und bei all dem, was auf mich, auf mein Herz eingeredet wird, sagt er immer, hier bin ich, du kannst meine Hand nehmen, ich werde deine Kraft sein, ich werde dich führen in ein Leben, wie Gott es sich gedacht hat, ich werde in dir bewirken, dass du Gott und Menschen von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit all deiner Kraft liebst. Was heißt denn jetzt mit ganzer Seele? Naja, mit ganzer Seele lieben heißt, ich unterstelle all mein Bedürfnis und mein Verlangen der Liebe zu Gott und zu Menschen und der Herrschaft Gott ist über mich, ich unterstelle das dem. Das heißt nicht, ich habe jetzt nur noch positive Gefühle zu jedem, den ich treffe. Das wäre es ja, gell? Auf einmal mögen wir alle. Schaut mal nach rechts und links, wenn ihr nicht mögt hier drin, das gibt's ja auch in christlichen Gemeinden. So, und jetzt plötzlich mögen wir alle. So läuft's aber nicht. So ist das Leben auf dieser Erde nicht gedacht, sondern dir ist es so gedacht, dass ich von Herzen sage, obwohl in mir jetzt dieses sich meine Neffe schmeldet und sagt, nee, oje, jetzt mit dem Paddy sprechen. Gar keine Lust dazu. Wirklich. Ich guck weg. Obwohl sowas an mir zerrt, sage ich dann von Herzen, nein. Und ich liebe ihn auch mit meiner Seele durch deine Kraft des Heiligen Geistes. Und auch wenn es sich dann unauthentisch anfühlen kann nach diesem Lügengerede unserer Welt, ist es eigentlich echte Authentizität, weil ich lebe von meinem Herzen her, verbunden mit Gottes Geist und bin nicht getrieben von meinen Gefühlen und allem drum und dran, die mich rumscheuchen und bin denen nicht ausgeliefert. Authentisch wird plötzlich ganz neu gefüllt, heißt, ich lebe von Herzen her, teilweise im Widerspruch zu anderen inneren Dingen, die da so kommen, teilweise im Widerspruch zu meinen Gefühlen. Es geht nicht um Gefühlsunterdrückung, sondern es geht darum, als Leitung, als Herr, mit meinem Herzen wahrzunehmen, was ist in mir und dann zu sagen, ich gehe mit oder ich sage, nein, da gehe ich nicht mit. Das Herz muss nicht mehr der Sünde folgen. Es kann es aber. Und immer, wo es das macht, ist ja das unfassbar Schöne. Wir dürfen ja dann einfach wieder zurück. Wir dürfen dann zurück zu Gott kommen, jedes Mal. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch kennt, bei mir ist es so, jeden Tag x-mal ist mein Verhalten nicht von göttlicher Liebe geprägt. Wenn wir all unsere äußerlichen Sünden aufschreiben würden, wo wir nicht von Gottes Liebe durchdrungen sind, dann könnten wir zusammen ohne Probleme auf normalen Zetteln diesen Raum hier ausfüllen. Wer sein Herz kennt, weiß, wie oft es nicht von Liebe regiert wird. Und das ist das, was Gott von uns will, göttliche Liebe zu Gott und zu Menschen. Und das Gute ist, Der Geist Gottes sitzt immer am Regierungstisch und so oft ich auch falsche Entscheidungen treffe, ich darf jedes Mal zurückkommen. Er stellt alles wieder her, er vergibt, er reinigt und geht wieder mit mir weiter. Und ich brauche ihn eben, um so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. So hat Gott es angelegt und im Kern ist es doch was Wunderschönes. Es ist wirklich ein Geschenk, weil Gott hat sich das Leben als seine Kinder so gedacht, dass wir immer in Verbindung mit ihm stehen. Ganz gemeinsam. Deswegen sind wir in Christus. Es ist so eng. Wir brauchen ihn. Es geht nicht ohne ihn. Und das ist keine negative Aussage, sondern das ist ein Geschenk. Gott will mit uns verbunden sein. Gott will mit uns verwoben sein. Gott will in dir leben und will deine Kraft sein. Gott will in ihnen leben und will ihre Kraft sein. Es ist unfassbar, dass Gott sich so eins mit uns macht, dass es im Korintherbrief sogar heißt, dass wir eins sind mit seinem Geist und in diesem Innenleben ist es immer so, dass wir entweder mit Gottes Geist gehen oder eben mit der Sünde. Es gibt kein Dazwischen. Eins von beidem ist es. Egal, ob sich das jetzt schlimm äußert, wenn ich ohne Gottes Geist lebe, das kann sich völlig unauffällig äußern, aber eins von beidem ist immer das, wovon sich mein Herz beeinflussen lässt. Und ein wunderschönes Beispiel für das, was wir jetzt hatten, und damit schließen wir, ist im Alten Testament David. Und den werden wir in diesen Tagen als JK eine ganze Weile anschauen. Da heißt es doch dann eigentlich über Salomo, wo so war Salomos Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Wunderschöne biblische Formulierung für das, worum es geht. Es geht um ein ungeteiltes Herz. Ein Herz, das auf Gott vertraut und das sich von seinem Geist beeinflussen, befähigen, bevollmächtigen lässt. Aber wie kann denn Gott sowas über David sagen? Er hat ja äußerlich gesehen teilweise so schlimme Sünden sich geleistet, so schlimme Dinge. Und daran sehen wir schon, und das vertiefen wir dann in den nächsten beiden Teilen, dass es Gott vor allem darum geht, was unser Herz grundsätzlich will, wovon es überzeugt ist. Wenn wir dann in Einzelsituationen uns von dem anderen mitreißen lassen, dann ist es schlecht. Aber entscheidend dafür Gott ist, was will unser Herz in Tiefe? Was ist unserem Herz wirklich wichtig? Was sind unsere Herzensüberzeugungen? Und natürlich in dieser Spannung, in diesem Kampf erleben wir ständig Situationen, wo unser Herz kein guter Leiter ist, wo es sich mitreißen lässt. Und dann, wenn wir wieder zur Besinnung kommen, dann dürfen wir zu Gott zurückkommen. Im Herzen tobt Tag für Tag ein Kampf um unsere Überzeugungen, um unser Verlangen. Dieser Regierungstisch ist ganz schön turbulent. Und es kämpfen auf Jesus gerichtete Herzensüberzeugungen, was uns schon richtig tief wichtig geworden ist, mit sündig gefühlsstarkem Verlangen und die ringen da. Und entscheidend ist, ob unser Herz mit Paulus das bezeugen kann, was im Leben von David so sichtbar wird, dass obwohl Schlimmes und Sündiges passiert, unser Herz ungeteilt ist bei Gott. Und dann heißt es in Römer 7 so, denn ich weiß, dass in mir, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten nicht. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Das heißt, das klingt gar nicht so super rosig, oder? Klingt gar nicht so, oh wow, das ist unser Happy End, so als Kinder Gottes voran. Aber es ist in Tiefe sehr schön. Wenn wir dastehen, Herr, wir wollen eigentlich, wie du willst, aber oft klappt es auch nicht und ich merke die Sünde in mir, die ist so stark und so oft gebe ich ihr nach. Und wenn wir aber in unserem Herzen das tief gefasst haben, wenn Gott es tief in uns hat wachsen lassen, Herr, für dich, du bist mir alles, dich will ich lieben, Menschen will ich lieben, in deiner Liebe will ich leben, dann dann ist es genau die Art, wie unser Herz leiten soll. Und wo immer das dann klappt, von diesen Herzensüberzeugungen ungeteilt für Gott zu leben, voll schön feiert. Und wo immer es nicht klappt, seid dankbar, wenn diese Herzensüberzeugung in euch gewachsen ist, denn es ist ein Werk von Gottes Geist in euch. Und kehrt um und geht wieder weiter. Dreifaches Danke. Danke Gott, dass du uns so genial ausgedacht hast, dass wir Verantwortung für unser Leben tragen dürfen. Erstes Geschenk. Danke, dass du uns ganz ehrlich und voller Wahrheit sagst, wie es um uns steht, dass du uns die Not unseres Herzens einfach offen sagst. Das ist das zweite Geschenk. Gott sagt uns ganz offen, wie es um uns steht. Ehrlichkeit, Wahrheit ist ein Geschenk, auch wenn es weh tut. Und danke, dass du mit deiner Gnade Rettung ermöglichst, dass dein Geist sich nicht zu schade ist, in uns zu wohnen, dass wir wieder wirklich leben dürfen, geistlich lebendig sind, dass du uns trotzdem leiten lässt, obwohl du in uns wohnst, dass du uns damit reinnimmst und dass wir uns dabei voll und ganz auf dich stürzen dürfen und immer wieder zurückkommen dürfen, selbst wenn wir das nicht machen. Ich mag beten. Ja, und ich mag vor allem beten mit den Worten, die David betet. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Schenkt es uns. Erschaffe uns, oh Gott, ein reines Herz und gib uns von Neuem einen festen Geist in unserem Innern. Danke, dass du uns ausgedacht hast, dass du generell genial geschaffen hast. Danke, dass du uns mit reinnimmst und uns Verantwortung für unser Leben gibst. Und danke, dass du unsere Kraft dafür sein willst und mit deinem Heiligen Geist in uns Wohnung genommen hast. Du siehst, ob hier irgendjemand hier drin ist, der noch voll in der Not seines Herzens ist, geistlich tot und das Leben nicht hat. Herr, begegne ihm und zeig ihm, dass er dich braucht, dass er in der wirklichen Not ist und das Leben für sich absolut trauriges Leben ist. Echtes Leben ist Leben mit dir und für dich. Und gib uns diese Gnade als Gemeinde, da reinzuwachsen, auch in dem Verstehen von dem, wie wir innerlich sind, uns von Äußerlichkeiten zu lösen, uns von Stolz zu lösen, uns von irgendwelchen Selbstbildern zu lösen, wie wir gerne wären und uns miteinander mit Wahrheit und Gnade anschauen und uns miteinander dazu ermutigen, von Herzen auf dich zu vertrauen, zu dir umzukehren, wo wir davon abweichen. Wir brauchen dich dafür. Erbarm du dich und wir möchten deine Größe und diese Bitten ausdrücken in dem Gebet, das du uns mitgegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.